Guten Morgen. Es ist schön, hier zu sein. Es ist schön, weil ich mit euch zusammen sein kann, meinen Geschwistern, meinen Brüdern und Schwestern im Herrn. Und es ist schön, Gott anzubeten, mit euch zusammen. Und es ist schön, auf Gottes Wort zu hören und zu hoffen, dass da eine neue Erkenntnis ist, dass da eine Veränderung stattfindet in meinem Herzen. Etwas, was mich mehr versichert, dass Gott wirklich der ist, von dem ich gehört habe. Dass Gott wirklich der ist, von dem ich so sehr hoffe, worauf ich all mein Vertrauen setze, nämlich Liebe und Güte. Und dass er es wirklich gut mit mir meint und dass er auch die Macht hat, das umzusetzen. Die Predigt gestern Abend noch schnell, Ewigkeit heute genannt, weil es ein Thema ist, das mich total beschäftigt, was erstmal so ein bisschen widersprüchlich scheint und was vielleicht auch ein Spannungsfeld beschreibt, in dem wir leben, was aber genau das ist, was die Bibel, wenn wir sie mit klarem Verstand lesen, wenn der Geist Gottes sie uns aufschließt, was wir dort finden, die Ewigkeit heute. Und der eine oder andere erinnert sich vielleicht, dass ich vor 2 Wochen meine Predigt damit angefangen habe, aus Sprüche 8 und 9 zu zitieren. Die Sprüche, das Buch der Weisheit, geschrieben von König Salomo, dem weisesten Menschen, der jemals auf dieser Welt gelebt hat. Und in Kapitel 8 stellt die Weisheit vor, ich wiederhole das nochmal ganz schnell, die Weisheit stellt sich vor als eine Person, die Gott geschaffen hat, bevor er alles andere geschaffen hat. Und diese Person spielte vor Gott, während Gott die Welt erschaffen hat, und als Gott die Welt erschaffen hatte und die Menschen erschaffen hatte, hatte die Weisheit Freude an den Menschen. Und das ist, finde ich, so ein klasse Bild, weshalb ich den Smiley projiziert habe, weil es hier nicht um nüchterne Erkenntnis geht. C.S. Lewis schreibt mal, dass der Verstand oder das verstandesmäßige Denken, dass das eine kinderlose Frau ist, weil das einfach nur nüchtern betrachten, das ernsthaft sein, das bringt keine Freude in uns hervor, das bringt kein Glück in uns hervor, das erfüllt uns nicht, sondern es erfüllt uns nur dann, wenn die Freude mitspielt. Und die Weisheit ist voller Freude und die Weisheit ist voller Verspieltheit. Und Spiel heißt ja nicht, dass es nicht ein Ziel gibt. Spiel heißt ja nicht, dass es nicht Regeln gibt. Aber Spiel heißt eben auch Freude. Und das Spannende ist, dass dieser gleiche Mann, der ja mehrere Bücher in der Bibel verfasst hat, die in die Bibel mit aufgenommen wurde, dass dieser Mann auch etwas geschrieben hat zum Thema Ewigkeit in einem anderen Buch von ihm, dem Buch Prediger. Und Joel zeigt das einmal. Wie immer ist diese Präsentation Family Business. Ich habe sie mir ausgedacht, Annette hat sie erstellt, Joel zeigt sie. Und Salomo schreibt, in das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Ich habe das hier aus der Hoffnung für alle Übersetzung. In dem Brief, in dem Lied eben, hatten die das ein bisschen anders zitiert. Aber ich mag diese Übersetzung. Ich mag diese Übersetzung, dass Gott, der ist hier gemeint, wenn es eher heißt, in das Herz den Menschen den Wunsch gelegt hat, nach dem zu fragen, was ewig ist. Andere Übersetzungen sagen eben einfach, dass Gott die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt hat. Und auch das stimmt. Das ist ja immer eine Frage, wie man Dinge überträgt. Und ich selber bin des Althebräischen ja nicht mächtig, also muss ich mich auf sowas hier irgendwie stützen. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Und Ich finde, ich sehe das in den Menschen, mit denen ich so unterwegs bin. Ich sehe so grob zwei Arten von Menschen. Die eine Art ist so die, die das irgendwie weiß und auch für sich eingesteht. Die so sagt, okay, es gibt eine Ewigkeit. Es geht über dieses Leben hinaus. Und dann ist natürlich immer noch die Frage, wie sie damit umgehen. So eine Möglichkeit, damit umzugehen, ist so Karma, ne? Karma, so ich benehme mich gut, damit ich nicht im nächsten Leben als Ameise auf die Welt komme oder irgendwie also schlechter dastehe als dieses Mal, weil es gibt immer wieder ein neues Leben. Oder andere Leute versuchen das aufzulösen und sagen, wir gehen irgendwie so auf in so unendliche Informationen, die irgendwie so ein bisschen diffus ist, aber irgendwie bleibt die Seele bestehen. Oder wieder andere so fernöstliche Gedanken wären, dass es so etwas gibt wie ein ewiges Nichts, in dem man nichts mehr fühlt, aber immer noch irgendwie da ist. Oder dann gibt es noch diese andere Art Menschen, von denen ich irgendwie das Gefühl habe, die wissen das. Die wissen eigentlich, es geht weiter, aber die haben es irgendwie geschafft, das zu leugnen. Und die sind dann so unterwegs, dass sie sagen, okay, ich muss alles rausholen aus diesem Leben. Weil wenn ich mal tot bin, dann bin ich tot. Und dann kann ich ja nichts mehr da rausholen. Aber was für ein dummer Gedanke, oder? Irgendwie so. Also ich weiß nicht, ob du mal, was macht dir Spaß? Ein Eis essen vielleicht? Also ich esse zum Beispiel gerne Eis. So, dann gehe ich also zu irgendwo hin, wo ich ein Eis kaufen kann und ich freue mich. Köpke. Genau, zu Köpke. Wenn ich es richtig gut mache, mit mir meine, gehe ich zu Köpke. So, aber ich mache hier keine Werbung. Und dann kaufe ich mir, also dann stehe ich da ja erstmal ungefähr eine Stunde in der Schlange und freue mich. Und dann komme ich dran und dann habe ich mein Eis und dann genieße ich das Eis. Aber wie ist es denn 3 Tage später? Dann habe ich wieder Lust auf Eis, oder? Und wie ist es denn, wenn ich sterbe? Dann ist irgendwie alles vorbei. Das kann es doch nicht sein. Und das ist das, was Salomo, den Vers bitte wieder, danke, meint, wenn er schreibt, dass Gott den Wunsch danach, nach dem zu fragen, was ewig ist, in unser Herz gelegt hat. Wir können nicht anders. So, es macht einfach irgendwie gar keinen Sinn in unserem Leben, wenn wir nicht nach dem fragen, was ewig ist. Und auch wenn man es anders übersetzt, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat, dann ist es eigentlich genau das, was ich im Leben vieler Menschen sehe. Die leben, als würden sie ewig leben. Die denken eigentlich irgendwie gar nicht nach darüber, dass sie älter werden, dass sie mal sterben werden, weil wir irgendwie so sind. Wir sind irgendwie so eigentlich geschaffen, um ewig zu leben. Und alles andere ist leider passiert. Aber Gott wusste ja, dass es passiert. Und Gott hatte ja schon eine Lösung, bevor er die Welt überhaupt erschaffen hat. Jesus Christus. Und jetzt sind ja die meisten hier in einer Position, in der sie das wissen und in der sie etwas geworden sind, von dem, das mir wichtiger geworden ist, als irgendwie jemals zuvor, möchte ich sagen. Und das ist, dass ich ein Sohn von Gott bin und du auch, außer du bist eine Frau, dann bist du eine Tochter von Gott. Wir sind Söhne und Töchter von Gott. Und das ist der nächste Vers. Wir sind Kinder Gottes, wir sind es hier und heute. Neue Genfer Übersetzung. Wir sind Kinder Gottes und Kinder sind entweder Söhne oder Töchter. Ich kann mich erinnern, als meine zweite Tochter geboren wurde, wir wussten, es wird ein Sohn. Kinder sind entweder Söhne oder Töchter. Wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute. Wir tragen die Ewigkeit in unserem Herzen hier und heute. Und ich möchte, dass wir einmal ganz kurz in diesem Gedanken bleiben Wir sind Söhne oder Töchter Gottes. Denn das macht uns Jesus extrem ähnlich. Schon mal drüber nachgedacht? Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern. Und ich möchte euch mitnehmen in eine Situation, in eine die Geschichte verändernde Situation, von der ich glaube, dass sie deine und meine Lebensgeschichte verändern kann, täglich, heute, wenn wir uns darauf einlassen. Das ist die Taufe Jesu. Und ich möchte, dass du dich einmal zurücklehnst in diesem Gedanken, ich bin ein Sohn Gottes oder ich bin eine Tochter Gottes, und einmal zuhörst. Die geschichtlichen Umstände, als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, ließ sich auch Jesus taufen, der Sohn Gottes, so wie du. Und der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube auf ihn herab und eine Stimme vom Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn. Und jetzt setz mal deinen Namen ein. Geht auch für Tochter. Du bist mein geliebter Sohn, Markus. An dir habe ich Wohlgefallen. Können wir das mal einen Moment genießen? So, setz mal deinen Namen ein. Du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich Wohlgefallen. Drei Punkte, oder? Erstens, du bist mein Sohn, meine Tochter. Zweitens, ich liebe dich. Du bist meine geliebte Tochter. Und drittens, an dir habe ich Wohlgefallen. Mir gefällt, was ich sehe. Es wirft mich um. Ich finde es einfach nur brillant. Klasse. Toll. Wahnsinn. So schön, was ich sehe. Das bist du. Wenn du dich entschieden hast, ein Sohn oder eine Tochter Gottes zu sein. Wenn du dir nicht so sicher bist, kommen wir hoffentlich später nochmal zu. Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Was ich sehe, gefällt mir. Kannst du das für dich annehmen? Ist das etwas, wo du sagen kannst, das hat Gott, der Vater, auch zu mir gesagt? Ich liebe dich, mir gefällt, was ich sehe. Das ist ein ganz entscheidender Punkt im Glaubensleben, für mich jedenfalls. Und dann geht die Geschichte weiter. Der Heilige Geist kam ja in Form einer Taube. Das ist nicht bei jedem von uns so, aber jeder, der sich entschieden hat, dem Ruf zu folgen, Jesus als seinen Herrn anzunehmen, einen Sohn oder eine Tochter Gottes zu werden, hat auch den Heiligen Geist erhalten. Und dann hat der Heilige Geist etwas gemacht, was für mich erstmal total unverständlich ist. Müssen uns das mal kurz vorstellen. Also das war ja so, Jesus war der Sohn eines Zimmermanns aus einem Dorf in einem unbedeutenden Mittelmeerland zur Zeit der römischen Besatzungsherrschaft. Also viel unbedeutender geht eigentlich gar nicht. So, also geschichtlich gesehen nix so. Also und das 30 Jahre lang. Ne? Also irgendwie, da ist diese wunderbare Geschichte, die wir an Weihnachten erleben oder hören, ne? Mit irgendwie Maria und Josef und den Weisen aus dem Morgenland und all diesen Sachen und so. Und dann 30 Jahre nix. Und dann passiert endlich mal wieder was. Jesus lässt sich taufen, der Himmel geht auf, der Heilige Geist kommt, Gott spricht hörbar, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Und dann? Wieder nix. 40 Tage lang in die Wüste. Also ich hätte es mir irgendwie anders vorgestellt. Also ich hätte gedacht, jetzt geht's los. So, jetzt steht Jesus auf und predigt und erstmal 100.000 Menschen kommen zum Glauben und die römischen Besatzer fallen alle tot um. So ungefähr hätte ich das inszeniert. Du auch? Das ist ein bisschen schwer vorzustellen, oder? Weil die meisten von uns, die sind irgendwie schon so lange dabei und wir kennen ja alle diese Geschichten. Wir wissen ja alle, wie es lief. Aber warum eigentlich? Warum das? Warum Heiliger Geist und Zusage und all das und dann Sendepause. 40 Tage Wüste. Fasten, nichts essen, leiden erstmal irgendwie. Und dann am Ende der Zeit in der Wüste, naja, Hunger, oder? Also, wenn ich 40 Tage lang nichts gegessen hätte, was ich noch nie ausprobiert habe, um ehrlich zu sein, ja, keine Ahnung, wie ich mich fühlen würde, ob ich mich überhaupt noch fühlen würde, keine Ahnung. Also, und dann kommt der Satan, der Gegner, der Widersacher, der nicht möchte, dass Gott sein Reich baut. Und was sagt er zu Jesus? Drei Sachen, die meisten von uns wissen das. Ich habe das hier im Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 4, Neues Leben Übersetzung, wer das auch irgendwie aufschlagen will, ich habe das nicht als Folien. Und dann also Lukas 4, Vers 3, da sagte der Teufel zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, verwandle doch diese Brote in Stein. Ihr habt aufgepasst. Ich habe es echt falsch gelesen. Sorry. Verwandle doch diese Steine in Brot. Naja, weil du bist hungrig und du bist der Sohn Gottes und du hast Macht. Also, tu doch was. Mach was draus. Du hast Fähigkeiten verliehen bekommen. Nutze sie. Mach Karriere. Und ich glaube, das ist das Erste, womit auch heute noch der Teufel verhindern möchte, dass wir die Ewigkeit heute leben. Leistung. Etwas erreichen. Nimm es selbst in die Hand. Du kannst es. Du hast was drauf. Du hast Kraft. Du hast Fähigkeiten. Und Jesus sagt nein. Also in meinen Worten, ich bin doch jetzt nicht unter der Leitung des Heiligen Geistes 40 Tage lang in der Wüste rumgelaufen und habe nichts gegessen, nur um es dann selbst in die Hand zu nehmen. Und das war ja auch der Sinn der Übung. Nochmal ganz klarzustellen, alles, was ab jetzt passiert, passiert, weil Jesus sich seinem Vater unterordnet. Weil er das tut, was sein Vater für richtig hält. Weil er niemals aus eigenem Antrieb, aus eigenem, jetzt muss ich es mal selber in die Hand nehmen, handeln wird. Jesus ordnet sich dem Willen Gottes unter. Dann sagt der Satan, okay, gut, das hat nicht geklappt, aber ich habe noch einen. Und führt ihn auf einen Berg, zeigt ihm so alle Länder, die irgendwie sichtbar sind und sagt, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und ich glaube, das ist so die zweite Versuchung, der auch wir unterstehen in unserem Leben heute, nicht so sehr auf die Knie zu fallen und Satan anzubeten. Dafür sind wir viel zu gebrieft, haben wir viel zu oft gehört, dass der Teufel böse ist und dass man das nicht macht und all diese Sachen. Das nicht. Aber Reichtum zu haben, Sicherheit zu haben, Besitz zu haben und dadurch das Gefühl, mir kann nichts passieren. Ich habe alles. Ich spüre das ganz stark in meinem Leben. So, also irgendwie was gespart, und dann denke ich, okay, ja, das ist ganz cool irgendwie, jetzt habe ich so ein bisschen Sicherheit, ne, wenn das Auto kaputt geht oder so. Aber wie ist es eigentlich, wenn ich alt werde? So. Ja, vielleicht noch mal ein bisschen mehr sparen. So. Aber was ist denn, wenn es eine Inflation gibt? Ja, vielleicht noch mal ein bisschen mehr sparen. So, aber wie mache ich das denn jetzt? Also, jetzt habe ich das Geld, aber Vielleicht geht die Bank pleite, ja, vielleicht in Immobilien investieren. Aber, was ist, wenn das Haus kaputt geht? So, und dann nimmt uns das so ein. So, und irgendwie haben wir dieses Streben, also ich jedenfalls, du vielleicht nicht, immer mehr Sicherheit zu bekommen durch Besitz, aber irgendwie auch immer das Gefühl, vielleicht ist es noch nicht genug, stimmt es, ist es denn an der richtigen Stelle? Das kann uns ganz schön vereinnahmen. Jesus erwidert, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein dienen. Ihm allein dienen und ihn allein anbeten. Und ganz spannend ist ja, dass an anderer Stelle in der Bibel steht, dass Habgier Götzendienst ist. Da schließt sich der Kreis. Einen hat er noch. So, also der Teufel ist ja, ich meine, der hat auch lange Erfahrung, der kennt die Menschen, der weiß, wie man sie kriegt. So. Und Jesus war eben auch ganz Mensch. Und er ist auch ganz schön mächtig, der Teufel. Ne? Dann nimmt er Jesus mit nach Jerusalem, so, versetzte ihn nach Jerusalem. Auf den höchsten Punkt des Tempels und sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, spring hier herunter. Und er zitiert sogar die Bibel. Denn in der Schrift steht, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen und zu bewahren. Sie werden dich auf Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Und das stimmt. Das ist etwas, was wir auch gerne zitieren, dass wir sagen, Gott wird auf dich aufpassen. Damit segnen wir die Menschen. Aber an dieser Stelle war es falsch eingesetzt. Und Jesus erkennt das. Denn was wollte der Teufel von ihm? Er wollte ihm eine Abkürzung zeigen. Er wollte ihm vor Augen führen, das, was du anstrebst, ist es doch, bekannt zu werden. Das, was du anstrebst, ist es doch, eine Persönlichkeit zu sein, auf den die Leute hören. Der, wenn er spricht, auch Gehör findet. Wo die Leute still sind. Und das erreichst du, wenn du jetzt hier runterspringst. Das ist Jerusalem. Da sind viele Menschen vor dem Tempel. Mach das mal. Und du wirst die Aufmerksamkeit aller haben. Popularität, Bekanntheit. Das ist auch etwas, was ich kenne aus meinem Leben. So als Arzt bist du natürlich irgendwie so, oh, der Herr Doktor. Danke, Herr Doktor. Das haben Sie aber toll gemacht, Herr Doktor. Davon kannst du dir aber am Ende nichts kaufen. Und das weiß Jesus ja auch. Wir kommen gerade von Ostern her, oder? Einzug nach Jerusalem. Palmwedel. Die Leute breiten ihre Mäntel aus und das war alles richtig. Jesus sagt, wenn die schweigen, werden die Steine rufen. So, das war geplant, das war richtig so. Aber was war eine Woche später? Nicht mal eine Woche später, 5 Tage später. Kreuzigt ihn! So sind die Menschen. Solange sie bekommen, was sie wollen, bist du der Größte. Das erlebe ich auch in meinem Alltag. Solange ich nett zu denen bin und ihnen die Antibiotika verschreibe, die sie wollen, super. Aber wenn das nicht so läuft, wenn mal gesagt wird, nein, also so können wir das leider heute nicht machen, kritischer Punkt, kritischer Punkt. Aber das ist das, womit der Teufel versucht, uns davon abzulenken, ein Leben zu leben als Söhne und als Töchter Gottes, als Menschen, die sich Gottes Willen unterordnen. Dem Willen des Gottes, der sie liebt, der es gut mit ihnen meint und der die Macht hat, sie gut zu führen. Aber, und das ist das Schwierige, es ist nicht ohne Leid. So, Jesus hat ja gelitten, das ging dem ja voraus. So, der Heilige Geist kam, Gott hat ihm zugesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und dann hat er ihn in die Wüste geführt. Und das ist etwas mega, mega Spannendes. Ich überspringe mal ein paar Folien, weil das auch aus Zeitgründen, glaube ich, einfach nicht dran ist. Das ist etwas mega, mega Spannendes, was wir wieder da finden, wo wir herkommen aus unserem Bibelprojektwochen, aus dem 1. und 2. Korintherbrief. immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder weist Paulus darauf hin, dass er sich mit nichts anderem rühmen will, als dem, dass er schwach ist. Weil er möchte, dass Gottes Kraft, dass Gottes Gnade, dass Gottes Güte, dass Gottes Liebe erfahrbar werden. Und das geht eben offensichtlich nur, wenn wir uns eingestehen, dass wir schwach sind. Und das sind wir alle. Keiner von uns kann 3 Tage nicht schlafen. Das ist eigentlich ziemlich wenig, oder? Also mal einfach 3 Tage und Nächte wach bleiben? Klappt nicht. Oder hat schon mal jemand gemacht? Schon mal geschafft? Nee. Oder 1 Jahr lang nichts essen? Oder 5 Wochen nicht auf die Toilette gehen? Total schwierig, oder? Wir sind alle schwach, wir haben alle unsere Begrenzungen. Ja, es gibt die einen oder anderen, ne, die sehen ein bisschen besser aus oder die können ein bisschen mehr leisten, aber das sind doch alles minimale Unterschiede. Der Unterschied ist nur, gestehen wir es uns ein oder machen wir weiter einen auf großer Macker und wir können selber alles erreichen. Können wir nicht. Okay, dann geh mal, ich glaube, es ist der letzte Vers. Ja, genau, danke. Ja, ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich versuche abzukürzen, aber es gelingt mir nicht so richtig. Also, ich gebe euch die anderen Sachen ganz kurz. Also die eine Sache, auf der ich jetzt ziemlich lange rumgeritten bin, war, dass es für mich einen mega, mega, mega Unterschied macht, in meinem Leben, in den letzten Wochen und Monaten besonders, mich zu sehen als ein Sohn Gottes, als jemand, den Gott letztlich genauso sieht und genauso betrachtet wie seinen erstgeborenen Sohn Jesus Christus, von dem er sagt, ich liebe dich, du bist mein Sohn und was ich sehe, gefällt mir. Und das ist etwas, wo ich mir so etwas wie eine geistliche Übung zu eigen gemacht habe. Nämlich abends, wenn ich mich ins Bett lege, dann lege ich mich mal so auf den Rücken und dann entspanne ich mich und dann versuche ich das mal so in mich aufzusaugen, so wie ein Schwamm. So, denn meistens ist es abends so, weil ich eben doch ein sehr leistungsbezogener Mensch bin, weil ich doch sehr auch immer wieder von diesem Gedanken, Besitz gibt Sicherheit, eingenommen bin und weil es eben doch etwas mit einem macht, wenn man den ganzen Tag irgendwie so ein bisschen als Halbgott in Weiß angehimmelt wird, dann lege ich mich so hin und versuche das irgendwie alles mal abzulegen und versucht das irgendwie alles mal auszuatmen. Und ja, das Bild ist jetzt kein biblisches Bild, aber das Bild ist irgendwie so das eines Schwammes. Und ich fühle mich abends oft so total ausgelaugt, so total, ja, fast wie so ein brüchiger Schwamm. So, also, ja, so leer einfach. Ich meine, dafür ist ja so ein Abend auch ein Stück weit da, ne? Also deshalb geht man ja ins Bett. So, und dann lege ich mich hin und dann lasse ich mich von Gottes Liebe einfach füllen. So. Und meine Hoffnung ist, dass dieser Schwamm irgendwann und immer öfter so voll ist von Gottes Liebe, so voll ist von dieser, er ist ja mehr als eine Idee, von dieser Wahrheit, dass ich Gottes geliebter Sohn bin und dass Gott einfach nur Gefallen an mir hat, ohne dass ich etwas leiste, ohne dass ich etwas besitze, ohne dass ich es hinbekommen habe, dass möglichst viele Menschen mich kennen und von mir Notiz nehmen und zuhören, wenn ich etwas sage. Dass, wenn dann jemand auf diesen Schwamm draufdrückt, wenn irgendeine Art von Belastung kommt, irgendeine Art von Leid kommt, irgendeine Art von Herausforderung in meinem Leben auftritt und das passiert ja ständig. Heute Morgen sind mir die Brötchen im Airfryer verbrannt. Ja, mein ganzer Zeitplan durcheinander, Mensch. Es gibt schlimmere Belastungen. Aber wenn irgend so etwas kommt, wenn irgendetwas mich unter Druck setzt, naja, was soll dann rauskommen aus diesem Schwamm, der voll Gottes Liebe ist? Das ist mein Wunsch. So, das ist mein Wunsch und das ist, dann geh doch bitte doch noch mal einmal zurück. Das ist jetzt aus der Offenbarung, gute Nachricht, Bibel. Und ich hoffe, dass ich dann so etwas bin wie ein Priester Gottes. Und das ist so das zweite Bild, das ich im Moment so total liebe für mein Leben. Gott hat gesagt, dass wir alle eine königliche Priesterschaft sind. Das ist das, was in der Offenbarung steht. Und ich hoffe und ich hoffe und ich hoffe so sehr, dass in diesem Moment und in allen anderen Momenten, dass ich jemand bin, von dem die Liebe Gottes ausgeht. Denn das ist unser Auftrag als Priester Gottes. Gottes Liebe weiterzugeben. Und zu vermitteln zwischen den Menschen, denen wir begegnen, und Gottes Liebe. Und das geht in beide Richtungen. Und auch dazu habe ich so ein Bild, von dem ich versuche, es zu kultivieren. Das eine ist, dass ich ja natürlich, wenn ich ein Sohn Gottes bin, egal wo ich hintrete, das muss doch heiliger Boden sein, oder? Ich meine, wenn Gott irgendwo hintritt, dann ist es heiliger Boden. Und wenn ich Gottes Sohn bin und wenn Gottes Geist in mir ist, dann ist es heiliger Boden. Das, stell dir das mal vor, egal wo du hingehst, das ist heiliger Boden. Und wenn ich dann jemanden begegne als Priester, was tut sich denn auf zwischen einem anderen Geschöpf Gottes, ebenfalls wunderbar gemacht, Weide der Augen Gottes, ein echter Schatz und mir, ein heiliger Raum, oder? Da muss doch ein heiliger Raum sein zwischen jedem Menschen, dem ich begegne als Priester und dem anderen Menschen, der eine ganz andere Persönlichkeit ist, der ganz andere Meinungen und Einstellungen vielleicht hat, der total verschieden ist von mir. Da muss ich doch ein heiliger Raum auftun, in dem wir in Verbindung treten. Und mir hilft dieses Bild auch, mich richtig zu verhalten anderen Menschen gegenüber. Sie sind ebenso Gottes Geschöpfe wie ich. Und deshalb ist es mein und ihr Vorrecht, ihnen mit Freundlichkeit zu begegnen, mit Güte zu begegnen, mit Geduld zu begegnen. Gelingt nicht immer. Manchmal bin ich erstaunt, wie hart ich doch irgendwie über andere Menschen denke oder es auch raushaue. Aber wenn wir mal über die Ewigkeit nachdenken. Was ist denn die Ewigkeit? Die Ewigkeit ist doch ein Ort, an dem die Trennung zwischen Gott und Mensch vollkommen aufgehoben ist. Also alles, was wir in der Bibel lesen über den Himmel, ist doch, dass es ein Ort ist, wo Gott und die Menschen in ständiger, innigster Gemeinschaft leben. Also genau das, was Jesus am Tag seiner Taufe, durch die Taufe mit dem Heiligen Geist und durch den Zuspruch Gottes auch schon ein Stück weit erlebt hat, aber eben noch nicht vollständig eingelöst. Deshalb starb er am Kreuz und hat gesagt, Gott, warum hast du mich verlassen? Weil es eben möglich war, getrennt zu sein von Gott. Und das wird es im Himmel nicht mehr sein. Und deshalb ist die Ewigkeit eigentlich auch nur ein Ort für Menschen, die Interesse an Gott haben, um es mal so zu sagen. Denn jeder andere würde sich dort überhaupt nicht wohlfühlen. Also, wenn da so ein, um wieder auf mein anderes Bild zurückzukommen, wenn da so ein heiliger Raum ist zwischen einem anderen Menschen und mir, wenn es möglich ist, dass vielleicht in diesem heiligen Raum sich Gottes Gedanken, Gottes Liebe mit den Gedanken des anderen Menschen, durch den Gott vielleicht auch zu mir sprechen möchte, begegnen. Und wenn das ist, was im Himmel ständig der Fall sein will, dass es immer ein heiliger Raum ist, weil dort immer Gott gegenwärtig ist, dann ist das nur ein Ort für Menschen, denen auch etwas daran liegt, in Gottes Nähe zu sein. Und dann ist es das, was Gott uns bereits jetzt bieten möchte und das, wo wir jetzt schon, ich sag mal, herausfinden können, ob das überhaupt etwas ist, was wir wollen, was wir anstreben. Ich persönlich halte es für extrem erstrebenswert, aus vorgenannten Gründen, weil Gott uns liebt, weil er es gut mit uns meint, weil er die Macht hat, es auch gut zu machen. Ich gehe mal zu 2. Korinther 5, das war der letzte Vers. Wir sind Botschafter von Christus und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Und das ist so das dritte Bild, das mir so total wichtig ist. In 2. Korinther 5, Vers 20 steht das ja. So sind wir Botschafter von Christus und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun. Auch hier wieder diese enge Verbindung, dieses fast Gleichsetzen. Lasst euch mit Gott versöhnen. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat. Und das ist ja der Punkt. Ne? Also die meisten von uns wissen das. Und das ist aber so der Punkt, wie werde ich denn ein Kind Gottes? Wie passiert das denn, dass aus einem Menschen, der nicht in Verbindung mit Gott lebt, ein Mensch wird, der mit Gott verbunden ist. Ein Mensch wird, der ein Sohn oder eine Tochter Gottes ist. Es passiert genau da, wo dieses Nicht-Sündig-Sein, dieses Nicht-Befleckt-Sein, dieses Nicht-Schmutzig-Sein, um es mal so zu nennen, aufgehoben wird. Und das funktioniert nur durch ein Opfer. Das funktioniert nur, wenn jemand stirbt, der es geschafft hat. Und da gab es nur einen, Jesus Christus. Und das, was unrein ist, das, was mich unfähig macht, in Verbindung zu treten mit etwas, was rein ist, nämlich Gott, wenn das bereinigt wird. Und das hat Jesus Christus am Tod durch sein Blut für uns erwirkt. Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, so nennt man das, dieses Schmutzigsein, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Wir sind Botschafter der Versöhnung. Wir sind Botschafter, die davon berichten können, dass es möglich ist, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Dass es möglich ist, mit Gott wieder in Verbindung zu treten. Mit dem Gott, der ewig ist. Mit dem Gott, der sich wünscht, die Ewigkeit mit uns zu verbringen. Mit dem Gott, der uns heute schon zu seinen Söhnen und Töchtern machen möchte. Damit wir das bereits heute genießen können. Das ist so ein drittes Bild, das ich versuche im Moment zu leben. So, es ist so dieses, ich bin ein Sohn Gottes, ich bewege mich auf heiligem Boden, das passiert einfach. Ich trete in Verbindung mit Menschen und es entsteht ein heiliger Raum. Und was immer geschieht, das ist jetzt ein bisschen, finde ich, tricky, das so zu sagen, weil ich weiß, dass es leidvolle Erfahrungen gibt in unserem Leben, aber was immer geschieht, ich weiß, Gottes Liebe ist da drin. Wenn du möchtest, dann setze ich heute Nachmittag nochmal hin und lies mal ab 2. Korinther 3. So. Das, was wir an leidvollen Dingen erleben, das dient ja letztlich dazu, dass wir uns Gottes Willen mehr und mehr unterordnen und dass die Hoffnung, die wir haben, dass sich in der Ewigkeit vollständig erfüllt, was ich hier gerade so alles vollmundig sage, dass die in uns noch wächst. Das ist so die Idee hinter dem Ganzen. Und das ist etwas, und damit möchte ich auch schließen, was ich versuche im Moment so jeden Morgen zu praktizieren. Dass ich aufstehe und schon erstmal wach werde und mich anziehe und vielleicht ein Glas Wasser trinke oder so. Aber dass ich dann sage, okay, Gott, ich möchte mich heute zentrieren. Ich möchte mich heute fokussieren. Als Mensch, in dessen Herz du gelegt hast, nach der Ewigkeit zu fragen. Als ein geliebter Sohn von dir, so wie Jesus ein geliebter Sohn von dir ist. Und ich möchte mich dem unterordnen, ich möchte mich dem unterstellen. Ich möchte dieser Wahrheit gehorsam zu sein. Und ich mache das so, ich knie mich dann erstmal hin. Und in dem Psalmen heißt, werdet still und erkennt, dass ich Gott bin. Und ich höre mal auf zu plappern. und ich höre mal auf, Informationen zu sammeln. Und ich versuche sogar aufzuhören, Pläne zu schmieden. So, wenn du jetzt wieder aufstehst, dann machst du Frühstück, dann weckst du die Kinder, dann gehst du in deine Praxis und stauchst erstmal eine Mitarbeiterin zurecht. Das alles versuche ich erstmal hinten anzustellen, um mich einfach einmal zu zentrieren und zu fokussieren und zu sagen, Gott, du bist Gott. Du sollst das Sagen haben in meinem Leben. Und ich verlasse mich darauf. Ich vertraue darauf. Ich vertraue mich dir an, als dem, der gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen. Ich traue dir zu, die Macht zu haben, mein Leben gut zu bestimmen. Amen.